Amen. Nehmt doch gerne Platz. Oder nehmt bitte noch keinen Platz. Entschuldigung. Bleibt noch mal einen Augenblick stehen. Erstmal wollen wir unsere Freunde Matt Langensalza herzlich begrüßen. Die sind da hinten an der Kamera sozusagen. Ihr könnt mal winken. Hallo, herzlich willkommen heute Morgen in Bad Langensalza. Da ist leider der Pastor kurzfristig ausgefallen. Der ist krank geworden. Sie schalten sich also zu und hören hier bei uns zu und freuen sich über das, was hier in diesem Haus passiert. Und deswegen habe ich euch gebeten, noch mal einen Augenblick stehen zu bleiben. Und ihr in Bad Langensalza, ihr könnt jetzt auch mal kurz aufstehen. Und wenn du zu Hause am Livestream dabei bist, kannst du es auch machen. Und heute Morgen möchte ich mal eine kleine geistige Übung machen mit euch, okay? Ich weiß, die meisten von euch haben keine Bibel dabei. Das ist schon dramatisch, ja. Aber ihr habt natürlich eure Handys dabei. Die meisten lesen ja ihre Bibel wahrscheinlich digital inzwischen, oder? Dann kannst du auch dein Handy nehmen. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, wenn du eine Bibel hast oder ein Handy hast, dann heb das doch mal hoch jetzt hier, so als symbolisches Zeichen. Und ich würde gerne mit euch mal ein kleines Bekenntnis aussprechen, okay? Kleines Bekenntnis über die Bibel und die Kraft der Bibel. Seid ihr bereit? Ja. Ich spreche kurz vor und wir sprechen als Kirche dann gemeinsam nach. Christi, du bist unsere Anführerin, okay? Okay, also wir sprechen gemeinsam. Dies ist meine Bibel. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich kann das tun, was sie mir zusagt. Ich kann das tun, was sie mir zusagt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich nun. Mein Geist ist aufmerksam. Und mein Herz empfängt. Ich werde niemals mehr derselbe sein. Zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Kleine geistliche Übung, um uns daran zu erinnern, dass wir nicht irgendwie nur Bücher oder Geschichten lesen, sondern dass Gottes Wort auch Kraft hat. Das ist mir so wichtig. Und herzlich willkommen auch unserer Predigtreihe, Teil 3, Leben mit bester Aussicht. Damit ist jetzt nicht die Penthouse-Wohnung direkt über dem Rhein gemeint oder irgendwie in Grafenberg, wo du schön auf die Wälder schauen kannst. Das ist auch großartig. Und Leben mit bester Aussicht hat was mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Heute Morgen im Gebet habe ich ein paar Leute gefragt, was ist das nächste Event oder das nächste Ereignis in deinem Leben, auf das du dich jetzt schon freust? Frag doch mal kurz deinen Nachbarn, um ihn ein bisschen mit reinzunehmen in die Predigt. Hast du ein Ereignis, auf das du dich jetzt schon freust? Wollt ihr euch mal kurz gemeinsam austauschen? Worauf freust du dich? Geburtstag, Weihnachten, Urlaub? Okay, ich hoffe, ihr habt alle irgendwie einen Punkt gefunden, an dem ihr euch festhalten könnt und sagt, ich halte noch ein bisschen durch, der Urlaub kommt oder der Besuch kommt oder das nächste Fußballspiel kommt und ich bin wieder mit dabei, was auch immer. Es ist so wichtig, dass wir Aussicht haben, dass wir mit unserem Leben uns auf etwas freuen, was vor uns liegt. Wer sich nicht mehr freuen kann auf Dinge, die vor einem liegen, der wurstelt sich nur noch durch. Und das ist dann eine sehr mühsame Angelegenheit. Heute dürfen wir in diesem Gottesdienst von Gott Hoffnung bekommen, Aussicht bekommen und etwas vor Augen gestellt bekommen, was uns nach vorne zieht. Ist das gut? Ich glaube, das ist das, was die Bibel uns immer wieder zurufen möchte. Und in den letzten beiden Predigten haben wir schon darüber nachgedacht, was denn das bedeutet. Es geht tatsächlich um die Wiederkunft von Jesus Christus. Auch über sowas muss man mal sprechen. So die Zeit, in der das Reich Gottes anbricht. Und die Frage ist, was löst das bei uns für Gefühle aus? So in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat ja eine Krise die andere gejagt. Corona-Krise, Inflation, Krieg in der Ukraine und viele andere Dinge, die so um uns herum passieren. wo wir merken, oh, irgendwie ist alles unsicher geworden. Und viele Christen fangen dann in solchen Zeiten an, nochmal so ganz ans Ende der Bibel zu gehen und zu überprüfen, ist das vielleicht die Zeit, über die die Bibel spricht? Es ist Endzeit, betrachtet die Zeichen der Zeit, ist es schon soweit? Und normalerweise sollte das einen Jubel auslösen und wow, come on, nur noch eine kurze Zeit und Jesus kommt wieder. Aber meistens ist es so, dass dann in den christlichen Kreisen so eher so eine etwas trübe Stimmung aufkommt. So die große Trübsal kommt auf uns zu, alles geht den Bach runter, wie werden wir das nur schaffen? Das ist eigentlich eine ganz falsche Einstellung zu den Dingen, die am Ende geschehen, weil am Ende der Geschichte steht ja tatsächlich das Reich Gottes, auf das wir uns hoffentlich alle freuen. Und deswegen möchten wir in dieser Predigtreihe den Akzent nicht auf das Negative legen, auf die Krisenszenarien, sondern auf das, was dahinter steht, auf die Herrlichkeit Gottes. Und die Frage ist, was löst das in uns aus? So, in der ersten Predigt haben wir darüber nachgedacht, dass es wichtig ist, in dieser Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, dass wir wachsam sind. War die erste Predigt, wachsam sein. Leben mit bester Aussicht bedeutet, lass dir die Aussicht nicht vernebeln, lass dich nicht ablenken. Es kommen viele Leute, die sagen, ich habe eine gute Aussicht für dich, ich habe eine gute Idee, wie du dein Leben führen kannst. Es ist wichtig, am Ende darauf zu achten, ob Jesus drin ist oder ob es irgendwelche anderen Stimmen sind, die mich vom Weg vielleicht ablenken wollen. Es sieht alles gut aus, aber es ist nicht gut. Wachsam sein ist sehr wichtig. Das Zweite, worüber wir gesprochen haben, ist, gegründet zu sein. Und ich habe so gefeiert, ich habe die Predigt selber nicht gehalten, ich habe sie nur verfolgt auf YouTube, wie unsere Prediger hier ein tolles Bild benutzt haben, nämlich das Bild von Tokio mit den Hochhäusern. Habt ihr das noch im Kopf? In Tokio ist ein Erdbebengebiet, da kommen verschiedene Platten, der Erdplatten stoßen da aneinander und eigentlich gibt es da regelmäßig kleine Erdbeben. Und dass man ausgerechnet in so einem Gebiet Wolkenkratzer baut mit 150, 200 Metern Höhe, ist ja eigentlich der totale Wahnsinn, oder? Man würde eher denken, da muss man eher in Zelten leben, da kann nichts einstürzen. Ne? Und ich kann nicht erschlagen werden von irgendwelchen Steinen, die auf mich fallen. Nein, die bauen da tatsächlich Hochhäuser. Die sind so gut gegründet und so gut gebaut, dass sie alle Schwingungen irgendwie so ausgleichen. Und so ist es auch mit uns. Wenn es stürmisch wird, nicht nur dann kurz bevor Jesus wiederkommt, das kann auch schon mal so stürmisch werden, ist es extrem wichtig, dass wir gut gegründet sind, dass wir fest verankert sind und nicht nur so einen oberflächlichen Glauben haben und meinen, wow, eine Worship Party, ich bin Gott begegnet, aber trägt das dann auch, wenn es schwierig wird. Gegründet sein. Und heute möchte ich über den dritten Aspekt sprechen, der sehr wichtig ist. Wenn wir mit bester Aussicht leben, dann sollten wir nicht untätig bleiben, sondern sozusagen in diese Zukunft hineingehen und anfangen zu bauen. Quasi diese Zukunft schon hier abzubilden, in gewisser Weise vorauszugreifen und das, was kommt, hier auf die Erde zu holen. Bauen. Also in der richtigen Einstellung unterwegs zu sein und nicht einfach nur abzuwarten. Einfach nur abzuwarten, bis das Reich Gottes kommt, ist aus zweierlei Gründen gefährlich. Erstens, es wäre dem Anlass überhaupt nicht angemessen. Es gibt so ein paar Christen, die sagen, oh, Endzeitpredigen, ich habe schon so viel gehört, der eine hat die Theorie, der andere hat die Theorie, ich kann es nicht mehr hören, warten wir es mal ab. Vielleicht gehörst du auch zu der Fraktion, die schon ein bisschen abwinkt, ah nee, also. Aber der Anlass, ich will es euch mal versuchen, ein Bild zu vermitteln, damit ihr versteht, was ich meine. Stell dir einmal vor, du hast dich frisch verliebt. So wie das junge Ehepaar hier vor mir in der ersten Reihe, die sind so gut drauf, ist fantastisch, frisch verheiratet, tolle Wohnung und tolle Kirche gefunden und so weiter. Also besser geht's gar nicht. Ne? Das Leben läuft richtig gut. Und jetzt ist der eine auf einer Auslandsreise und kommt zurück. Was, oder sollte zurückkommen nach einer Woche, ja, wie erwartet man dann seine Liebsten oder seine Liebste? Also bei älteren Ehepaaren könnte das schon mal sein, dass man dann sagt, naja, du weißt ja vom Flughafen, da fährt die S11 an den Hauptbahnhof, dann steigst du oben mit die S6, dann kannst du nach Benrath fahren und dann gehst du den Rest zu Fuß nach Hause. Und dann sitzt du dann vorm Fernseher, die Haustür geht auf, irgendjemand kommt rein. Ah, Schatz, bist du's? Ja, ich bin zurück, Du weißt, im Kühlschrank ist noch Wurst und Käse und Brot im Schubladen. Ne? Kannst dir was machen? Ich meine, nicht besonders romantisch, oder? Hat man sich wirklich auf den ankommenden Liebsten und die Liebste gefreut? Das ist dem Anlass überhaupt nicht angemessen, oder? Ich fände es irgendwie total komisch. Da stimmt doch was nicht. Und wenn Jesus wiederkommt, wenn das Reich Gottes auf uns zukommt, ist es absolut nicht angemessen, einfach nur so abzuwarten und sagen, Jesus, du kannst ja die S11 nehmen, wenn du kommst. Ne? Das passt irgendwie nicht. Ne? Und das Zweite, warum es nicht passt, ist, Jesus kommt ziemlich spät. Ist auch schon aufgefallen, oder? Ich meine, deswegen kommst du wahrscheinlich auch zu spät im Gottesdienst, oder? Denkst du, ich mach's wieder her, oder? Ja, Spaß. Aber Jesus kommt irgendwie immer ziemlich spät, finde ich. Und in der Bibel gibt es eine Menge Gleichnisse, die Jesus selber erzählt. Er hat es quasi schon vorausgesagt, ich komme zu spät. Ne? Denkt mal an die 10 Jungfrauen, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die sollten warten, bis der Bräutigam kommt und er kam und kam und kam nicht und sind ja am Ende eingeschlafen. Und das andere Gleichnis kurz danach, der ungerechte Verwalter. Ne, der denkt, oh, mein Herr kommt nicht wieder, der ist gestern nicht gekommen, der kommt heute nicht, der kommt morgen nicht. Och, ich glaube, ich mach's mir einfach mal ein bisschen angenehm. Und da fängt er an, ungerecht zu sein zu den Mitarbeitern, schlemmt und feiert und kümmert sich nicht um das Anvertraute. Und dann kommt der Herr zurück wie ein Dieb in der Nacht, wenn er das nicht erwartet hätte. Jesus kommt spät. Und das Problem ist, weil er so spät ist, kann es in uns Müdigkeit auslösen. Wir werden nachlässig. Und das ist das große Problem in der Christenheit in der westlichen Welt. Viele Christen weltweit werden verfolgt um ihres Glaubens willen. Die schlafen nicht ein, ganz bestimmt nicht. Aber wenn es gut geht, wenn du Frieden hast, du kannst dein Leben gestalten, ist die Gefahr relativ groß, dass du müde wirst. Dass du ein bisschen gleichgültig wirst. Und dann geht irgendwie auch die Energie raus. Es ist keine lebendige Kirche mehr, sondern nur noch eine wartende oder mehr oder weniger abwartende Kirche. Und das ist dem Anlass überhaupt nicht angemessen. Das ist ein Problem. Deswegen schlägt uns Paulus was völlig anderes vor. Und jetzt komme ich endlich zum Bibeltext. Ich war schon drauf gewartet, gib's zu. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam in den ersten Korintherbrief rein und lesen dort ab Kapitel 3 oder im Kapitel 3 die Verse 10 bis 15. Und Paulus stellt uns hier ein Modell vor, wie wir warten können, wie wir mit Ausblick leben können und welche Konsequenzen das haben sollte. Er sagt, aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, es geht also um ein geistliches Fundament, das Glaubensfundament, muss sorgsam vorgehen, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Dieser Text ist ein sehr, sehr spannender Text und er enthält eigentlich drei Kernaussagen. Die erste Kernaussage ist, jeder hat das gleiche Fundament. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was gelegt ist, Jesus Christus. Also mit anderen Worten, jeder hat die gleiche Startposition, die gleiche Startchance. Das zweite ist, jeder hat die Wahl des Materials. Es werden 6 verschiedene Materialien aufgezählt und du kannst entscheiden, mit welchem Material baue ich jetzt auf dieser Grundlage auf und es hat ganz viel mit deiner Erwartungshaltung zu tun. Und das dritte ist, jeder wird am Ende geprüft werden vom Herrn. Was ist seine Reaktion aufgrund dieser Aussagen. Das erste ist, also jeder hat die gleiche Grundlage. Ich meine, ihr verfolgt bestimmt auch die Nachrichten und die gesellschaftlichen Entwicklungen. Und was ich immer wieder raushöre, ist ein Problem in unserem Land. Die Schere, die soziale Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, wird gesagt. Und die Startchancen der Kinder in unseren Familien und in unseren Schulen sind sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es tolle Familien, die haben genug Geld, tolle Familie, tolles Haus, alles ist da. Logischerweise haben die bessere Startchancen als jemand, der als Flüchtling ja angekommen ist, die Sprache nicht gut kann, auch nicht viel Geld hat, vielleicht nicht arbeiten darf. Und der gleiche oder das Kind aus diesem Elternhaus sitzt neben dem Kind aus dem anderen Elternhaus. Und irgendwie ist es nicht fair, oder? Was sagt ihr? Nicht jeder hat die gleiche Startposition. Das ist ein Problem, weil manche fühlen sich dann abgehängt. Und wenn du dich abgehängt fühlst, wirst du ärgerlich. Und wenn du ärgerlich bist, machst du dumme Sachen oder zerstörst dich selber. Das ist schon ein Problem, aber bei Jesus Christus, Gott sei Dank, ist jeder in der Pole Position. Amen. Jeder ist in der Pole Position. Jesus hat für jeden die gleiche Grundlage. Du kannst aus deinem Leben, aus dem neuen Leben, das Christus dir gegeben hat, alles machen. Alles ist möglich, dem, der glaubt, mit Jesus Christus hast du eine reale Chance, dein Leben nochmal komplett umzukrempeln. Und jeder hat die gleiche Chance. Jeder erlebt die gleiche Liebe. Jeder hat die gleichen Verheißungen. Deswegen habe ich das hier vorhin mit euch nochmal so praktiziert. Die Bibel ist unsere Hoffnung. Ich bin das, was sie sagt über mich, und ich kann das tun, was sie über mich sagt. Und das kann jeder, weil er die gleiche Grundlage hat. Darauf gehe ich heute jetzt nicht so sehr ein. Das hat man schon letztes Mal mit der Verankerung, mit der Befestigung schon betont. Ich gehe gleich weiter zum Schritt 2. Jeder hat die gleichen Baumaterialien zur Verfügung. Gold, Silber, Edelsteine, das sind so die guten Materialien. Oder daneben Holz, Heu und Stroh. Das ist so das, was noch übrig bleibt. Ne? Weil Stroh ist ja nur das Abfallprodukt vom Korn. Ne? Also wer schon mal ein Brot gegessen hat, der weiß, das kommt aus einer Pflanze, die nennt man meistens Weizen oder Roggen und so. Und man isst eigentlich nur den Kern. Und den Rest, das ist der Stängel und so weiter, das ist also das ist so Abfallprodukt. Damit kann man bauen, tatsächlich. Es gibt auch Strohdämmung und so weiter, das ist gar nicht so schlecht. Aber jeder hat die gleiche Auswahl. Mit was baue ich jetzt auf dieser Grundlage auf? Das ist jetzt sehr entscheidend. Und ich muss euch eins sagen, es ist doch ein bisschen traurig zu beobachten, wie unterschiedlich Menschen aufgrund der gleichen Gnade, die sie empfangen haben, reagieren. Jesus erzählt mir in Lukas 17, glaube ich, eine Geschichte, oder er erzählt sie nicht, die passiert tatsächlich, er begegnet 10 Aussätzigen. 10 Aussätzige, die krank sind, die dürfen sich nicht mehr in die Stadt begeben, weil sie ansteckend sind. Das war ziemlich heftig. Die leben also irgendwie außerhalb da auf den Feldern und dann rufen sie von Ferne, Meister, erbarm dich unserer, wir sind krank, heile uns. Und Jesus ruft rüber, okay, geht mal zu den Priestern, lasst euch mal untersuchen. Wird schon gut werden. Und während sie gehen, merken sie plötzlich, come on, ey, das kann wohl nicht wahr sein. Meine Beine sind wieder da, meine Zehen sind wieder da, meine Finger sind wieder da. Ist unglaublich, wir sind geheilt. Sie gehen zum Priester und der Priester sagt, stimmt, was ist los, ihr könnt nach Hause gehen. Und sie sind voller Freude, voller Jubel, rennen nach Hause und machen eine große Party und nur einer kehrt zurück. Und denkt sich, oh Mann, ey, Jesus hat unser Gebet erhört. Ich soll dir mal Dankeschön sagen. Also rennt er zurück, fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, Meister, du hast mich gerettet, ich danke dir. Und Jesus sagt, gern geschehen, aber wo sind die anderen 9? Ich habe doch 10 geheilt. Wo sind die anderen? Ist das nicht verblüffend, wie unterschiedlich die gleiche Gnade, die gleiche Kraft, die Menschen erleben, doch unterschiedliche Auswirkungen hervorbringen. Ich finde das ein bisschen erschütternd, findet ihr nicht auch? Und die Frage ist ja, warum kommt oft nur so wenig Dankbarkeit aus unserem Leben heraus, obwohl wir doch alle die gleiche Gnade erlebt haben? Nächsten Monat werden wir Mein Herz für sein Haus veranstalten. Da sammeln wir nochmal Geld, um Projekte durchführen zu können, die uns auf den Nägeln brennen. Wir möchten das Reich Gottes ausbreiten. Und eigentlich, das machen ganz viele Kirchen, und eigentlich müsste man sagen, warum macht ihr das? Ganz einfach deswegen. Es gibt weltweit Statistiken in gläubigen Gemeinden, also so wie wir jetzt hier, so bibelgegründete Gemeinden, die haben ja den Brauch, dass die 10% ihres Einkommens in die Gemeinde gehen, den Zehnten. Aber weltweit ist es so, dass nur 2% reinkommen von 10%. Also nicht nur hier, sondern auch überall in anderen Ländern, in Amerika, in Deutschland. Und die Frage ist, wie kann das sein? Nur 2% im Schnitt. Natürlich gibt es viele Leute, die zahlen ihren Zehnten oder bezahlen ihren Zehnten, aber ganz viele auch gar nicht oder nur ganz wenig. Und die Frage ist, die gleiche Gnade empfangen, die gleichen Verheißungen empfangen. Aber warum so unterschiedlich? Also das ist jetzt keine Anklagerede, bitte nicht falsch verstehen. Nur einfach, um es auf den Schirm zu kriegen. Warum bewirkt das bei dem einen dies und beim anderen das? Wir hätten überhaupt keine Probleme in der weltweiten Erweckung, wenn das Geld da wäre. Dann könnten wir so viel mehr machen. Wir könnten die Probleme in der Welt lösen. Aber warum ist es so? Das ist schon erstaunlich. Meine Frage ist, wie kann das denn sein, dass uns die Botschaft von Jesus Christus unterschiedlich berührt? Und ich sage dir eins, es hat etwas mit der Aussicht zu tun, mit dem Ausblick. Wenn du nichts erwartest, wenn du nicht auf dem Schirm hast, dass Jesus bald wiederkommt, dann wird es definitiv weniger Kraft in deinem Leben freisetzen. Du greifst automatisch zu den minderwertigen Materialien, weil du denkst, naja, das kann noch lange dauern, jetzt habe ich eine harte Zeit, ich muss gucken, dass ich meine Familie durchbekomme, ich muss gucken, dass ich in der Gesellschaft klarkomme, ich brauche das Gold und das Silber und die Edelsteine für mich selber, sonst schaffe ich es nicht, ich kann mein Programm nicht stemmen. Könnt ihr mir folgen? Wenn du keinen Ausblick hast, dass Jesus kommt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann denkst du, ja, ist schön und gut, aber es dauert noch wahnsinnig lange, ich brauche halt jetzt Hilfe. Und dann greift man zu den wertvollen Materialien und verbraucht die für sich selbst. Hier geht es natürlich nicht um Geld, logischerweise. Ich spreche nicht über Geld, ich spreche über die inneren Ressourcen, über die inneren Kräfte. Gebe ich mein Bestes, meine Edelsteine, mein Gold, mein Silber und setze mein ganzes Leben auf diese eine Karte, Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, das ist mein Lebensinhalt. Oder sage ich, Jesus ist eine coole Sache, ich bin dabei, ich gehöre dazu, es ist großartig, aber Holz, Heu und Stroh, naja, damit kann man ja auch schon was ausrichten. Ja. Es hat was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen. Jetzt am Freitag, Febe wird auch darauf hinweisen, werden wir hier einen kleinen Kurs machen in der Focus Academy. Wir haben das Thema tauschen müssen. Wir haben einen Studientag über das Thema Erweckungsgeschichte. Ein super spannendes Thema. Die Geschichte von Erweckungen. Und ich kann euch jetzt schon mal so viel sagen, als kleiner Teaser, Anteaser. Eins ist klar, bei Erweckungen ist immer, immer das Gleiche im Vordergrund, die Naherwartung, die überwältigende Erfahrung, Jesus kommt. Und aus dieser Naherwartung, aus diesem Bewusstsein, das Reich Gottes kommt, ich kann es schon sehen am Horizont, kommt es mir entgegen, ich sehe es aufgehen wie eine Sonne. Und wenn du das siehst, dann ist alles andere, was das Leben ausmacht, völlig egal, denn das Ziel ist vor Augen. Und dann gebe ich alles. Und es gibt so eine besondere Stelle im Neuen Testament, die das so exemplarisch zum Ausdruck bringt. Das finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Das ist so ein typischer Text, den man eigentlich für jede Erweckungsgeschichte auch lesen könnte. Und wir wollen mal kurz reinschauen, Apostelgeschichte 4, 23 bis 32. Und der Hintergrund ist der, dass die Apostel kurz nach der Auferstehung von Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, die haben Pfingsten erlebt und jetzt sind die derartig unter Strom, dass sie es einfach nicht lassen können, die predigen in der Stadt, im Tempel und überall, wo es überhaupt nur geht, sie sagen, Jesus kommt bald, jetzt ist Zeit, Freunde, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, jetzt ist es wirklich wichtig, dass sie auf Jesus hört. Und die sind nicht zu stoppen, die sind einfach nicht zu bremsen und dann werden sie geschnappt, die werden verprügelt und hart verwarnt. Jetzt kommen die zurück in die Gemeinde. Es ist wirklich brenzlig. Das nächste Mal könnte es ihren Kopf kosten. Was machen sie? Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus
und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten,
das stimmt, ihr habt den Text nicht vergessen, wir haben ihn ja hier, aber ich versuche jetzt mal irgendwie so, mal unsere Situation da reinzubauen oder die Situation von vielen Christen heute. Als sie es aber hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und sagten, lasst uns gucken, dass wir wegkommen. Packen wir unsere Klamotten und hauen ab, es ist ziemlich brenzlig hier, es könnte gefährlich werden. Auf Leute, verkauft, was ihr habt, ab ins Ausland. Könnte ja eine Möglichkeit sein, oder? Überleg mal einen Augenblick, wie du reagieren würdest, wenn plötzlich in Deutschland eine Verfolgung kommt. Wie reagierst du? Also ganz ehrlich, mein natürlicher Instinkt ist, Australien ist auch nicht schlecht. Ich habe da ein paar Freunde, vielleicht kann ich da unterkommen. Ja? Als sie es aber hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Was für eine Stelle. Erstmal fällt auf, die wollen nicht weg, sondern die wollen bleiben. Die haben keine Angst, sondern die beten um Mut. Die lassen sich nicht einschüchtern, sondern die empfangen die Kraft aus der Höhe. Sie drücken sich nicht weg und sagen, Petrus, rede du mal mit dem Volk, sondern sie alle geben Zeugnis und erzählen von dem Glauben, den sie empfangen haben. Ist das nicht erstaunlich? Und wie können sie das denn überhaupt schaffen? Weil sie diesen Ausblick haben, leben mit bester Aussicht. Sie sehen, Jesus Christus kommt bald wieder. Es ist letzte Zeit. Jetzt ist es wirklich entscheidend, die richtigen Dinge zu tun. Wir lassen uns nicht bremsen. Wow, was für eine Einstellung. Und mit so einer Einstellung verändert sich alles, auch das Gebetsleben. Und ihr wisst, ich bin ein leidenschaftlicher Beter und ich würde mir wünschen, dass es hier manchmal auch mal ein bisschen wackelt. Dass der Heilige Geist uns erfüllt und wir einfach von ihm verändert werden. Das ist immer ein Zeichen von der Weckung. Das Gebetsleben verändert sich. Es wird heiß, weil es eine Dringlichkeit gibt, die plötzlich einem vor Augen steht. Und immer da, wo Erweckung ist, wird es so passieren. Ganz bestimmt. Das ist das Erste. Die beten, die laufen nicht weg, sie lassen sich vom Heiligen Geist erfüllen. Es passieren wirklich außerordentliche Dinge in der Kirche. Die Erde bebt, sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Da ist richtig Kraft. Eine tolle Gemeinde. Aber es ist nur das eine, es ist nur das Spirituelle. Der nächste Vers beschreibt dann auch die Konsequenzen im Miteinander. Nicht nur in Bezug auf das Zeugnis nach außen hin, sondern auch im Leben miteinander. Keiner sagte mehr, dass irgendetwas dein Eigentum sei. Die verkauften ihre Felder, ihre Häuser und teilten alles miteinander. Später haben Theologen gesagt, ja, das war ziemlich dumm von ihnen. Denn später musste Paulus dann irgendwelche Opferreisen und Kollektenreisen unternehmen, um die arme Gemeinde in Jerusalem zu versorgen, die nichts mehr hatte. Die hatten alles verkauft, weil sie geglaubt haben, Jesus kommt bald. Aber er ist nicht gekommen, sondern der Tempel ist zerstört worden, Jerusalem ist zerstört worden und denen ging es dann nicht so gut. Und trotzdem sage ich, sie haben alles richtig gemacht. Sie haben diese Aussicht gehabt. Was für Kräfte können freigesetzt werden, wenn wir nur die richtige Aussicht haben? Und ich habe eine positive Erwartung. Ich freue mich auf das Reich Gottes. Man wird von vorne gezogen, statt von hinten geschoben. Und manche Christen werden von hinten so geschoben. Ich muss ja. Ja, man erwartet das von mir. Es gehört irgendwie mit dazu. Und dann irgendwie, naja gut, ich mache schon was. Überprüf dich selber, wie sehr du dich eher als Geschobenen fühlst. Geh du jetzt mal, sag du mal was. Oder wie weit fühlst du dich als Gezogener? Ich kann nicht anders, lass mich mal ran. Pastor, gib mir was zu tun in der Church. Lass mich mal predigen oder lass mich mal beten. Lass mich mal singen. Was löst es in uns aus? Das ist die Frage. Also die erste Gemeinde, das können wir gut sehen. Und ich glaube, daran können wir auch ein bisschen Maß nehmen. Ich würde uns gerne gewinnen,
dass wir beten, Gott, öffne uns doch die Augen und lass uns sehen, was du siehst, damit in uns etwas freigesetzt wird. Wie schaffen die das? Weil sie den Ausblick haben. Und was noch ganz toll ist, sie können darauf nicht warten, bis es soweit ist. Weil wenn das Reich Gottes kommt, was passiert dann? Lest doch mal in Offenbarung Kapitel 21. Dann wird Gott jede Träne abwischen. Und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei mehr sein, keine Sorgen und kein Tod mehr. Und wenn du das vor Augen hast, was für eine wunderbare Welt ist das, wenn Jesus selber kommt und alle Trauer abwischt. Wenn du das vor Augen hast, dann sagst du nicht, ja, hoffentlich passiert es bald, hoffentlich passiert es bald. Und dann, weißt du, was das bei mir auslöst? Ich kann es nicht abwarten. Wie wäre es, wenn wir es jetzt schon machen? An Jesus statt. Die Tränen abwischen, Menschen zu trösten. Irgendwie das macht was. Warten auf etwas Großes verändert mein Verhalten. Und dann fange ich an, die Dinge zu tun, die in der kommenden Welt einmal Standard sein werden. Ich tue sie jetzt schon. Und das ist die Kraft, die Gesellschaften verändert. Plötzlich ist es auch egal, ob du Mann oder Frau bist oder ob du diese oder jene Hautfarbe hast. Irgendwie ist das alles gleichgültig, wenn man auf das schaut, was kommt. Das ist die Kraft von Erweckung. Also, das ist das Zweite, was ich sehe. Und ich möchte euch mit reinnehmen in den Gedanken, was wird da eigentlich, kommen wir zum dritten Gedanken, was wird da eigentlich geprüft? Also jeder baut jetzt mit unterschiedlichem Material. Mit Gold, mit Silber, mit edlen Steinen oder mit Holz, Heu und Stroh. Und jetzt kommt der dritte Punkt, das Prüfen. Jeder wird mal geprüft werden. Wie er sein Leben geführt hat. Also es ist jetzt nicht egal, was ich hier erzähle, sondern irgendwann wird das mal von Bedeutung sein. Und die katholische Kirche hat aus diesem Text mal das Fegefeuer abgeleitet. Das Fegefeuer ist so ein Ort, wo die Christen hinkommen, nachdem sie gestorben sind. Und da sind viele Dinge noch nicht so ganz in Ordnung, noch nicht so ganz heilig. Dann schmoren die noch ein bisschen. Dann werden die geläutert, damit die negativen Anteile rauskommen, damit sie eines Tages dann bei der Auferstehung dabei sind und alles gut ist. Das ist nicht unsere Lehre, natürlich nicht. Aber eines ist schon wahr, es gibt einen Richterstuhl auch für Christen. Manche Christen denken ja, ja hallo, Jesus ist für uns schon gestorben, also was soll denn noch passieren? Und ich bin freigesprochen durch das, was Jesus getan hat, ist alles gut. Mehr als Freispruch geht nicht. Das Problem ist nur, dass dieser Freispruchgedanke ein Gedanke ist, den wir im Neuen Testament finden, ein sehr wichtiger, aber es ist nicht der einzige Gedanke. Mehr als Freispruch gibt es nicht. Aber es gibt auch andere Bilder, die die Bibel benutzt. Verloren und gefunden. Also wenn ich da oben im Ozean herumtreibe als Schiffsflüchtling oder als Schiffsbrüchiger und jemand rettet mich, das ist schon ein bisschen mehr, als dass irgendjemand im Gerichtssaal aufsteht und sagt, ich bezahle die Schuld. Ich bin am Absaufen. Und da kommt jemand und springt ins Wasser und holt mich raus. Das macht was mit mir. Auch das ist ein starkes Bild. Oder der Gedanke der Versöhnung, dass Beziehung zerbrochen ist und wieder heil wird. All das spielt auch eine ganz große Rolle im Neuen Testament und dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, eigentlich müsste irgendwas passieren in unserem Leben. Eine Dringlichkeit. Und Paulus sagt eben, unser Leben wird einmal geprüft werden von Christus. Und die Frage ist, was prüft er denn da? Das ist das sogenannte Bema im Griechischen, das Preisgericht nennt man das. Also es ist nicht das Endgericht, ob ich gerettet bin oder ob ich nicht gerettet bin. Wird ja hier auch gesagt. Die Leute werden nicht geprüft, ob sie gerettet sind oder nicht gerettet. Die sind alle gerettet. Die Frage ist nur, in welchem Stand und in welcher Haltung erscheine ich mal vor dem Richterstuhl Christi? Das ist also ein Preisgericht. Da geht es aber nicht darum, wer am schnellsten gelaufen ist oder wer am meisten gearbeitet hat, sondern der Maßstab, der hier gemessen wird, ist die Liebe. Der Maßstab des Preisgerichtes von Christus ist die Liebe, nicht was du an Dingen getan hast. Ich will es euch kurz erklären. Als Jesus nach seiner Auferstehung dem Petrus begegnete und auch den anderen, da sitzen sie zusammen am See Genezareth, Johannes 21. Jesus hat Fische gefangen und ein Feuer gemacht und es gibt was zu essen, ein Frühstück. Jetzt gehen sie an Land, sitzen mit ihm am Feuer und plötzlich fragt Jesus den Petrus, Petrus, ich habe eine Frage an dich. Und dann fragte ihn dreimal das Gleiche. liebst du mich? Und Petrus sagt, ja klar liebe ich dich, natürlich liebe ich dich. Dann weide meine Lämmer. Liebst du mich?
Ja, habe ich doch eben schon gesagt, lieb dich.
Dann ernähre meine Herde. Und das dritte Mal, liebst du mich? Und er fängt an zu heulen. Und sagt, aber Jesus, ja, natürlich liebe ich dich. Dann nimm dich meiner Kirche an.
Warum fragt er ihn dreimal die gleiche Frage? Warum sagt er ihm nicht, hey, Petrus, bist du bereit, all in jetzt, gib Gas, mehr arbeiten als die anderen? Das fragt er ihn überhaupt nicht. Und er hat nur eine einzige Frage an ihn, die Frage, liebst du mich? Dies ist die Frage, die mir unter die Haut geht, Freunde. Es gibt eine Bibelstelle, die ist für mich, boah, richtig shockingmäßig. Ich möchte euch mal vorlesen. Die finden wir in Lukas Kapitel 22, ab Vers 60. Und das ist der Hintergrund dieser dreimaligen Frage, liebst du mich? Denn Jesus hat Petrus schon gesagt, ich werde ans Kreuz gehen und du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt, auf keine Fälle, wenn dich alle verleugnen, ich werde dich niemals verleugnen. Und dann kommt es zur Verurteilung von Jesus. Er sitzt dort im Hof und wartet, was passiert. Und dreimal sagt er zu den Leuten, du bist doch auch einer von ihnen. Nö, ich nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten von Jesus. Auf keine Fälle. Und dann kommt diese Szene, Vers 60. Petrus aber sprach zum dritten Mal, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr, und jetzt kommt die Stelle, der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Kannst du dir die Szene vorstellen? Dreimal hast du gesagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Und in dem Augenblick guckt er dich an. Ich wollte nicht in der Haut von Petrus gesteckt haben. Diesen Blick, den wollte ich nicht gekriegt haben. Ich wäre auch rausgelaufen, hätte geheult. Und du wärst auch rausgelaufen, hättest geheult, oder? Er merkt gar nicht, was er da macht. Er hat so viel Angst um sein eigenes Leben, dass er nicht mehr die gute Aussicht hat. Jetzt noch einmal bekenntnistreu sein. Jetzt noch einmal Ja sagen zu Jesus. Und dann bin ich mit ihm im Paradies, so wie der Schächer am Kreuz. Das hat er nicht gekonnt. Und deswegen fragt ihn Jesus dreimal, liebst du mich? So lange, bis er wieder heult, wieder bitterlich weint, weil er weiß, darauf kommt alles an. Die Liebe hat nicht ausgereicht. Es hat nicht genug Liebe in deinem Herzen gegeben, in deinem Leben gegeben. Und darauf kommt es am Ende an. Leben mit bester Aussicht bedeutet Leben mit Ausblick auf den, der von sich selber sagt, ich bin die Liebe Gottes in Person. Und wenn du ihn so siehst, wird sich dein Leben hier auf Erden verändern. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und einfach mal so nochmal über diesen Text nochmal nachdenken, welche Materialien setze ich ein? Und wie werden sie am Ende einmal beurteilt werden? Nämlich das Beste meines Lebens, die besten Kräfte meiner Liebe oder nämlich das, was noch übrig bleibt, nachdem ich selbst irgendwie geguckt habe, über die Runden zu kommen. Das hat alles was damit zu tun. Du brauchst dich jetzt nicht irgendwie abmartern und sagen, ich muss mir das noch besser vornehmen und so. Was du brauchst, ist eine Begegnung mit dem Auferstandenen, der die Liebe selbst ist. Und wenn du das erlebt hast, dann werden diese Dinge in dir freigesetzt. Du willst es tun. Du wirst von vorne gezogen. Du siehst plötzlich das kommende Reich Gottes vor dir. Wollen wir mal dafür beten, dass uns Gott die Augen öffnet für das, was wirklich mal passieren wird? Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mit bester Aussicht leben dürfen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und es sollte in uns Freude auslösen und Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe. Danke, dass du nach unserer Liebe fragst und nicht nach unserer Zeit, nach unserem Geld, nach unserer Anstrengung. Du fragst nur diese eine Frage, liebst du mich? Das wird einmal geprüft werden. Wie stark war deine Liebe? Herr, ich bete, dass meine Liebe ausreicht und dass deine Liebe, meine Liebe immer wieder neu
entzündet. Und was brauche ich dafür? Den Ausblick. Lass mich sehen, dass du kommst, dass dein Reich Wirklichkeit ist, dass es nahe herbeigekommen ist. Während wir jetzt so beten, möchte ich wie immer an diesem Sonntag auch eine Frage stellen und dich einladen, dich von Gott herausfordern zu lassen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, wow, wenn ich ehrlich bin, habe relativ viel Heu und Stroh und sowas benutzt. Und eigentlich habe ich Jesus noch gar nicht so richtig kennengelernt. Ich brauche so dringend eine echte Erfahrung mit ihm. Ich möchte ihm heute begegnen. Und ich bitte ihn, dass er mir die Augen öffnet für ihn, für seine Liebe, für sein Reich. Wenn du sagst, das ist eigentlich genau mein Thema. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen für Christus. Wir schauen jetzt nicht drum. Dann sei doch mutig. Heb doch mal kurz deine Hand, dass ich für dich beten kann. Ist irgendjemand da? Dankeschön. Wer will das noch tun? Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. 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 Halleluja. Jesus, du bist gut. Halleluja. Hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam dieses Gebet des Glaubens sprechen, als ganze Kirche, auch wenn du es schon so oft gesprochen hast, und mit euch, die ihr jetzt so eine Reaktion auch gezeigt habt, mitbeten und Christus die Chance geben, dass er in unserem Leben was verändert. Wollen wir das gemeinsam tun? Komm, wir beten mal laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Halleluja.